viele, viele Jahre später, als ich schwanger war. Und auch dazwischen ist das in den Jahren manchmal vorgekommen. Gab es Situationen, also keine sexuellen unbedingt, aber einfach Situationen, wo ich so gesagt habe, das ist ja wie bei einer Vergewaltigung. Und dann habe ich immer sofort gedacht, ich bin ja nie vergewaltigt worden. Und als ich schwanger war, erst irgendwann in der Schwangerschaft, hat es bei mir Klick gemacht und mir ist klar geworden, diese Abtreibung, was ja auch nur ein kurzer Moment quasi ist, war für meinen Körper aber wie eine Vergewaltigung. Und zwar komplett. Der liegt da, der kann sich nicht rühren, der kann sich nicht wehren und dann werden da, ich weiß nicht genau wie, aber irgendwelche Zangen und sonst was in den reingeschoben und der Körper wird mit Zwang und dann wird ihm noch was entrissen.
Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Welcome zum zweiten Teil des Interviews mit Katharina. Falls du den ersten noch nicht gehört hast, lohnt es sich total, noch eine Folge zurückzugehen und die zuerst anzuhören. In dieser zweiten Folge berichtet Katharina uns über die retraumatisierende Geburt, die sie erlebt hat. Also, ja, wie gewaltvoll und nicht schön und nicht grenzrespektierend die Geburt war, die sie leider erleben musste. Also, sie hat ihre Tochter zur Welt gebracht. Und gleichzeitig spricht sie auch darüber, welche Therapieverfahren ihr zum Beispiel sehr gut geholfen haben. Sie hat über 20 Jahre Psychotherapie hinter sich, hat ganz, ganz viel verarbeitet und ja, teilt ihr Wissen mit uns. Super, super spannende Folge und für mich auch ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich so klar im Kontakt mit jemandem war, der eben missbraucht worden ist und eine Geburt selber erlebt hat, hat mir auch nochmal die Augen geöffnet und gezeigt, wie unglaublich wichtig es ist, Traumawissen weiter zu verbreiten. Traumasensitive Arbeit ist eigentlich so, so wichtig, weil wir einfach in so einer krass traumatisierten Gesellschaft leben. Aber gut, jetzt schicke ich euch erstmal in den Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Inspiration beim Hören.
Ich mag gerade mal einen Blick auf Therapie setzen, weil du hast mir erzählt, dass du wirklich schon seit über 10 Jahren alle möglichen Arten von Therapien gemacht hast, dass du auch schon in der Klinik warst. Also, dass du, und das finde ich cool, du hast wirklich die, ich sag mal, die klassischen, ja, von der Krankenkasse, ne, GKV bezahlten Therapien gemacht, du warst in Kliniken, aber du hast ja auch schon erzählt, du bist Energetikerin und dementsprechend auch nicht schamanischen und anderen Heilritualen, ich sag mal spirituelleren oder esoterischeren Sachen abgeneigt und hast deswegen einfach eine unglaublich große Spanne an Therapiearten und Themen schon gemacht. Was magst du da ein bisschen zu erzählen? Was sind da so Therapien, die dir geholfen haben, wo du gesagt hast, boah, das war richtig cool, das hat mich einen Schritt weitergebracht oder das hat mir gar nichts gebracht? Da gerade mal einen Blick rein, weil du da einfach so eine große Expertise hast.
Ja, also die Klinik auf alle Fälle damals, also das war 2009. Also der Grund, weshalb ich da hin bin, war eigentlich Burnout. Aber da ist natürlich ganz viel dann auch hochgekommen und so. Das war wirklich, das ist auch eine besondere Klinik. Die ist klein und die machen nur Psychosomatik und psychotherapeutische, wie heißt es? Ja, psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Welche war das?
Hat mir enorm viel gebracht. Die ist in Bad Bevensen und heißt Caduceus Klinik. Mhm. Und die sind eben auch so ein bisschen in die spirituelle Richtung. Die machen auch Meditation und solche Sachen. Also auch freiwillige Angebote haben die aber eben so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals, es war einfach für mich genau der richtige Ort. Ich wäre in irgendwas Großem, Anonymeren gar nicht gut aufgehoben gewesen. Und die sind auch im Wald. Und ich bin ja auch so ein Naturmensch und brauche das einfach, ne? Und da gibt's eine Schaukel. Und also das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Und ich habe dort in dieser Klinik, da waren alle Frauen, also da waren nur 2 Männer dabei oder so. Und alle, auch die Männer, aber vor allem eben auch die Frauen, die hatten alle so krasse Geschichten. Ganz, also wirklich ganz, ganz krass. Ne? Man soll ja mal nicht vergleichen. Und trotzdem, wenn ich es mit meiner Geschichte vergleiche, finde ich, war da manches einmal nochmal viel, viel heftiger. Und ich habe aber dort in dieser Klinik und mit diesen Frauen, also das ist natürlich auch so aufgebaut, dass man eine gute Patientengemeinschaft hat, so eine Tiefe erlebt. Und gleichzeitig habe ich dort so viel gelacht in dieser Zeit, wie sonst selten in meinem Leben. Mhm. Weil man sich auch, man lernt sich ja auch auf einer Ebene kennen und mit seiner Geschichte, dass man einfach gar nichts verbergen muss. Und wir haben genauso, also man durfte dort auch in den Gemeinschaftsraum und so rein, wenn keine Therapien waren. Wir haben uns da oft Musik angemacht, haben getanzt, haben zusammen halt irgendwie Yoga gemacht oder irgendwas. Und wir haben zusammen geweint natürlich. Wir haben unglaublich viel geweint dort. Das ist einfach, wenn man wirklich reingeht, einfach in so eine Klinik so, ne? Es, bei jedem kommt ganz viel hoch. Und wir haben ganz viel geteilt und trotzdem war ich auch noch viel für mich alleine, so, ne? Also es ist einfach sehr intensiv und das an sich ist auch schon so heilsam und wichtig. Also deswegen finde ich so Therapie, also so Klinik oder Gruppen können da eben auch wirklich sehr hilfreich sein, weil man sich zeigen kann und weil man gesehen wird und das wahrgenommen werden und das gesehen werden und das anerkannt werden ist ein ganz wichtiger Faktor dafür, wieder ein Gefühl dafür zu kriegen, was eigentlich gesund ist und was nicht und wer man selber ist und was einem gut tut. Und auch, um zu merken, ja, und ich kann anderen auch gut tun. Mhm. Das aber nicht als Übung so, du tust jetzt jemandem anders was Gutes und es passiert einfach in diesem Miteinander. Und man wächst, man merkt dann auch, wie man wächst. Ne? Da kommen ja auch jede Woche neue und jede Woche gehen welche weg. Du, man ist nicht in einer statischen Gruppe, die sich abkapselt, sondern es ist in Lebendigkeit, sag ich mal. Und das war eine sehr, sehr gute Zeit, auf alle Fälle. 8 Wochen war ich da. Und die Einzeltherapien, ja, die haben mir auch was gebracht, wobei irgendwie immer mehr das Alltägliche dann sich so in den Vordergrund, also das hat immer schon die Zeit eigentlich ausgefüllt, ne? Also was im Alltag dann eben auftaucht an Blockaden oder wo ich gemerkt habe, aha, okay, irgendwie habe ich da eine Angst oder ah, da komme ich nicht weiter oder hier habe ich Beziehungsprobleme und sowas. Das hat einfach nicht diese Tiefe, natürlich, das ist einmal eine Woche oder eine Stunde im besten Fall, wie so eine Klinik zum Beispiel. Und ja, also was mir die Schamanin damals zum Beispiel, die hat, das war dann nach der Klinik, ein halbes Jahr später war ich das erste Mal bei dieser Schamanin. Und das hat mir ganz enorm, also das hat ganz viel verändert. Also in dieser Klinik war mir so stark das auch aufgefallen, dass ich eben quasi oben in der Zimmerecke sitze. Also, dass es sich angefühlt hat, als wenn mein Körper nicht da im Kreis sitzt, sondern da oben in der Zimmerecke und ich von dort aus alles wahrnehme. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will mal zu einer Schamanin, und zwar zu einer, die so eine Gerufene ist, also nicht eine, die irgendeine Ausbildung gemacht hat, sondern eine, aus der das wirklich herausgekommen ist, sozusagen. Und schwupp lag so ein Flyer vor mir und dann war ich da und es war echt der Hammer, so. Also, was sich dadurch auch verändert hat, weil mein, sie hat es auch gesagt schon, als ich losgegangen bin, aber es war auch wirklich so, mein Hören hat sich verändert, mein Sehen, mein Fühlen, ich habe mich von innen gefühlt, ich hatte vorher zum Beispiel immer Angst vor Kindergruppen, weil ich wurde in der Schule und so auch immer gemobbt, ich war immer Außenseiterin, es war für mich immer schlimm, an so Gruppen vorbeizugehen oder so, ich bin direkt, weil ich von dieser Schamane los bin, ja, 10 Minuten später durch die Innenstadt gelaufen und schwupp musste ich an irgendeiner Schulklasse vorbei und es war überhaupt kein Thema. Es war einfach gut so. Also das hat mir auch sehr viel gebracht, ne? Also das war richtig gut. Und auch die Bilder, die sie eben erlebt hat, die sie mir da mitgeteilt hat, das hat so zugetroffen und hat für mich nochmal auch irgendwie was ganz gemacht. Es war ja, ist ja auch wieder dieses Wahrgenommenwerden quasi, ne? Und ansonsten habe ich jetzt also konkret, so, jetzt geht es um den sexuellen Missbrauch und da arbeite ich jetzt dran, habe ich ja nicht mit allen Methoden gemacht, sondern ich habe mit vielen Methoden zu tun gehabt, immer eher mit den Sachen, die auch aufgetaucht sind in meinem Leben. Und oft habe ich dann eben gemerkt, ach, und das kommt auch daher. Also das ist halt echt das Gefühl, aber ich habe schon so ein Riesenberg, immer so wie so ein Zettelchen ziehen, was ist jetzt gerade los? Und dann zack, kann auch auf den Berg, kommt auch von dieser einen Situation, oder es waren ja mehrere Situationen, aber von dieser Geschichte sozusagen. Mhm. Und ja, es gibt nicht das eine, was mir, also es gibt nicht die eine Methode, wo ich sage, das ist die einzige, die hilft oder das ist die einzige, die wirklich hilft und richtig viel hilft oder so, sondern ich glaube, es ist auch immer so ein, es ist wie ein Puzzle. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die suchen sich eine Methode aus und arbeiten die mit der und das reicht dann auch. Bei mir ist jetzt ja wirklich dazu gekommen, diese Geburt vor 4 Jahren, die mich so dermaßen ins Trauma reingeritten hat wieder, beziehungsweise gibt es eben auch Therapeuten, die sagen, es gibt keine Retraumatisierung, es ist immer ein neues Trauma, dass mich das gefühlt einfach total zurückgeworfen hat. Also oder es hat einfach noch ein anderes Fass aufgemacht, was auch damit zu tun hat. Mhm. Und das ist für mich jetzt nochmal eine ganz andere Komponente, sozusagen Mutter von einem Baby und jetzt Kleinkind zu sein und dann den Raum zu finden, was aufzuarbeiten. Und wie kann ich es dann tun? Und da helfen mir natürlich eben auch Möglichkeiten und Methoden, die übers Telefon gehen, übers Internet gehen, wo man nicht immer einen Präsenztermin haben muss, ne? Weil das eine ganz andere Nummer ist, wenn ich irgendwo in der Stadt einen Termin habe und dafür muss ich jemanden finden, der dann mein Kind nimmt und ich muss da hinfahren und drumherum. Mhm. Oder ob ich eben die eine Stunde zu Hause dann mich eben an den Computer setze oder ans Telefon. Ja, also das ist einfach auch nochmal ein großes Thema für sich. Also das überhaupt dieses Thema, ne, das ist mir auch ein Anliegen, das einfach hier noch mit reinzugeben, dass wenn Frauen, die missbraucht wurden, Mutter werden, dass das immer eine ganz spezielle Situation ist und dass das unbedingt Beachtung braucht, weil es so sehr retraumatisierend oder eben auch traumatisierend sein kann. Die Geburt an sich, aber auch vor allem die Leute, die einen begleiten und der vielleicht eben übergriffige oder unsensible Umgang dann, der einem da geschehen kann. Also das ist ein ganz wichtiges Thema einfach, so ein ganz großes auch.
Mhm. Magst du da noch ein bisschen ins Detail gehen? Weil, also ich kann mir da noch nicht so viel drunter vorstellen, vielleicht auch einfach, weil ich selber noch keine Geburt erlebt habe. Was ist da so diese Übergriffigkeit oder das, wo du das empfunden hast, wo du sagst, das hat mich retraumatisiert, das war nicht okay, das war doof, das... Mhm.
Also eine Geburt an sich ist ja eigentlich, also es ist ein ganz natürlicher Vorgang. Und was eine Geburt eigentlich vor allem braucht, ist eben ein Raum für die Gebärde, wo die einfach nicht in den Kopf kommt, also keine Fragen beantworten muss, nicht gestört wird und wo ihr absolut vertraut wird, damit die Frau wiederum sich auch absolut auf ihren Körper konzentrieren kann und dem vertrauen kann. Und der Körper kommuniziert sehr klar. Der macht genau das, was nötig ist. Und die Geburt selbst, die wird ja vom Kind ausgelöst. Ne? Das wusste ich vorher auch nicht. Das Kind gibt letzten Endes das Geburtssignal. Bei mir hat sie dann zum Beispiel die Fruchtblase aufgepult.
Krass.
Also dass die Geburt losgeht, geht vom Kind aus. Deswegen sind zum Beispiel geplante Kaiserschnitte und so auch total schlimm, weil das Kind nicht das Signal geben kann. Und naja, gut, das ist eine andere Geschichte. Das ist auch schon alles quasi potenziell ein Trauma. Jedenfalls, und was ich jetzt speziell erlebt habe, ist einfach, dass mir und meinem Körper nicht vertraut wurde. Ich habe in der Schwangerschaft, aber eben auch schon wieder meiner Wahrnehmung nicht richtig vertraut und gesagt, stopp, Hebamme, du bist einfach nicht die Richtige für mich, das passt hier gar nicht. Sondern ich wollte eine Hausgeburt. Ich dachte, es gibt hier nur die eine Hausgeburtshebamme. Ich dachte, man muss eine Hebamme haben. Deswegen bin ich bei ihr geblieben. Aber es hat nie gepasst. Sie hat mir nie wirklich zugehört. Sie hat mich nie ausreden lassen. Und dann kam es eben so bei der Geburt, dass sie dann gesagt hat, sie möchte gerne ins Krankenhaus, weil der Muttermund nicht richtig aufging. Mhm. Und eigentlich war es so, ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, sie kommt jetzt dann gleich zu uns nach Hause, hat mein Körper dicht gemacht. Bei Elefanten kann die Geburt tagelang anhalten, wenn die nicht mehr in einem sicheren Umfeld sind. Wenn irgendwas passiert, wo die das Gefühl haben, jetzt ist es gerade hier nicht mehr sicher, dann stoppt die Geburt. Und das passiert beim Menschen auch. Hm. Und das allerletzte, was sie dann brauchen, ist jemand, der ihnen sagen soll, wann sie pressen sollen. Und das ist dieses, wo eben die Umgebung ist so wichtig und dass die Frau ungestört ist quasi und Kontakt nur von ihr ausgeht und so. Naja, und was letzten Endes die Hauptsache, glaube ich, dann war bei der Geburt, die für mich so schlimm war, ist die, dass diese Hebamme plötzlich einfach ein ganz anderer Mensch war. Die hat vorher immer, wenn wir uns gesehen haben, hat die immer gesagt, das machen wir dann schon alles, die Geburt, die macht ihr, also der Vater vom Kind und ich und das Kind. Ich bin nur dabei und wenn Notfall ist, dann greife ich ein, ansonsten macht ihr das und dein Körper, der weiß schon und so weiter. Und dann bei der Geburt, dann hatte sie mir so ein Mittel gegeben zum Entspannen, weil ich so eben irgendwie Schmerzen in der Wirbelsäule hatte und das nicht richtig so sich irgendwie alles entspannt hat da. Und dann hat sich aber alles entspannt und ich habe ganz klar gemerkt, wie mein Körper mir genau sagt, was er braucht. Und dann ist sie da wieder rein sozusagen, hat gesagt, ach, jetzt ist der Muttermund offen und jetzt geht's los und jetzt musst du aber. Und dann hat sie mir erzählt, ich müsste mich jetzt auf den Rücken legen. Und erst war ich noch so ganz bei mir und ich habe gemerkt, mein Körper findet es gut, die Position zu wechseln, aber der will sich hinknien. Und sie hat gesagt, nee, von dem Medikament, da bist du ja wie betrunken und du kannst jetzt gar nicht knien. Und ich außerdem muss ich ein CTG schreiben, ja, dieses scheiß CTG, echt sowas, könnte ich nur noch an die Wand klopfen. Sorry, aber danach kann es einfach nicht gehen bei einer Geburt. Das darf nicht, das darf einfach nicht sein. Ja, es ist so prägend für die Mutter und für das Kind, für das ganze Leben. Da geht es echt nicht um CTG, ja. Und dann hat sie mich gezwungen, auf dem Rücken zu liegen und dieses Ding umzuhaben. Und ich habe eben, da war auch so ein Punkt dann, wo ich aufgehört habe zu kämpfen und wo ich nachgegeben habe, weil ich das Gefühl hatte eben, hier ist gerade kein Raum für mich. Ich bin hier irgendwie nicht mehr sicher so. Mein Partner, der war auch irgendwie verunsichert und durch so eine einfache Sache, wie dass er nicht gleich an meinen Kopf wieder gegangen ist. Also vorher war er bei meinem Kopf an dem Bett. Dann habe ich eben mich da erstmal hingekniet und so und habe irgendwie damit gerechnet, er kommt da auch hin. Das habe ich erst im Nachhinein beim Reflektieren gemerkt, dass ich das geglaubt habe. Aber er kam eben nicht so schnell. Und dann hat die immer auf mich weiter eingeredet. Und du musst jetzt aber. Und für erstgebärendes Knien sowieso ganz schlecht. Also die hat, also sorry, diese Frau ist, glaube ich, inzwischen mindestens 60, hat wirklich Bullshit erzählt. Die hat tausenden Kindern, glaube ich, in Hausgeburten auf die Welt geholfen. Einfach nur mit rumsitzen und stricken und so. Ja, also wirklich mit Entspannung. Ich kenne ganz viele Leute, die haben bei ihr ihre Kinder ganz entspannt gekriegt. Und dann hat sie mir plötzlich so einen Mist erzählt. Mhm. Und das hat mich natürlich total irritiert und verunsichert. In der Schwangerschaft war es immer nur, ach, das wird dann schon alles. Ja, wir müssen gar nichts vorbereiten, so ungefähr. Und dann war es auf einmal plötzlich so, du musst jetzt das, du musst das, du musst das. Dann hat sie mir angefangen zu erzählen, wann ich pressen soll, hat mir aber nicht genau erzählt, also sie hat nur gesagt, jetzt pressen, aber sie hat mir nicht wiederum gesagt, wie ich dabei noch auf meinen Körper hören soll und ich war ja wiederum nicht mehr richtig in meinem Körper, weil ein Teil von mir, der war einfach schon wieder zur Seite gegangen, weil jemand da so massiv auf mich eingewirkt hat. Und dann kam nachher auch noch die Ärztin, die hat dann von oben gedrückt und hat halb auf meinem Bauch gesessen, also es waren nur diese beiden Frauen, die da standen und über mich geredet haben. Sie haben nicht mit mir geredet, außer dieses Pressen, Katharina, pressen. Und ich war nicht mehr wirklich in meinem Körper und bei dieser Geburt, sondern ich hatte einfach nur Angst, dass die irgendwas machen, ohne mich zu fragen, sowas wie Dammschnitt oder so, ne? Ich hatte das Gefühl, ich muss aufpassen, dass die nicht gegen meinen Willen irgendwas machen. Und dann ging auch irgendwann die Hebamme weg und machte da hinten was, klimperte da rum und kam dann zur Ärztin und drückte ihr was in die Hand. Und die wollte mir dann einfach an die Flexhülle was anstecken. Und ich als Gebärende, ja, das ist wirklich das Letzte, was man so machen müssen sollte. Ich musste fragen, was ist das denn? Und dann hat die Ärztin gesagt, das ist nur ein bisschen Wasser. Ein bisschen Flüssigkeit. Und dann habe ich wieder nachgefragt und habe gesagt, ist das Oxytocin, also so ein Wehentropf, ne? Das will ich nicht in meinem Körper haben, weil dieses künstliche Oxytocin macht, das ist ja das Bindungshormon, dass das Körpereigene nicht ausgeschüttet wird bei der Geburt. Und dann ist die Bindung zum Kind gestört. Das ist ganz eine ganz schlimme Sache, die da gemacht wird. Und die Ärztin fing dann plötzlich auch an und hat nur noch auf mich eingeredet. Sie müssen an den Ruf des Krankenhauses denken und an meine Approbation und so weiter und hat mich quasi totgequatscht und mir das nebenbei angehängt. Und ich habe einfach nur gemerkt, hier ist gar kein Raum mehr. Ich kann hier keine Geburt mehr irgendwie selbstbestimmt oder irgendwas hinkriegen. Ich muss dieses Kind da jetzt rauspressen. Die haben mir einfach nur diesen Druck gemacht. Und sie haben auch ihren Fokus ja nie auf Entspannung gelegt und auf diese Frau wird jetzt dieses Kind entspannt bekommen. Ihr Fokus war ja immer nur auf, was könnte das Nächste sein, was schief geht und was machen wir dann? Und dann ist ja auch diese Energie da. Und man muss, also ich musste mich quasi die ganze Zeit vor dieser Energie schützen, weil ich hatte keine unterstützende, wohlwollende, mitentspannende Kraft. Stell dir mal vor, du bist mit 5 anderen Frauen in einem Zimmer und du kriegst da in Ruhe dein Kind und alle Frauen vertrauen dir vollkommen. Und wenn du sagst Wasser, dann kriegst du ein Wasser, ansonsten stört dich keiner. Aber alle sind mit dir liebevoll präsent. Das ist ein völlig anderer Raum. Mhm. Und das war für mich, also und die Hebamme, die hat ja dann in mir drin irgendwie auch rumgefuhrwerkt und gemacht und getan und keiner hat mir was erklärt, keiner hat gesagt, ob die Herztöne schlecht sind oder was auch immer. Mir wurde wirklich nur Druck gemacht. Und als dann der Kopf so ein Stück rauskam, dann hat es sich angefühlt, als wenn in mir was reißt und ich habe mir unwillkürlich so in den Schritt gefasst. Da hat die Hebamme meine Arme weggeschlagen, ja. Ganz kurz habe ich den Kopf von meinem Kind gefühlt. Also das fand ich auch so ein Ding und Möglichkeit. Das ist mein Körper, den kann ich auch wohl anfassen und so, ja. Mhm. Und ich glaube, das alles zusammen war einfach, also und dann habe ich eben einfach mein Kind daraus gepresst und also ich hatte nachher auch so im Auge, ich sah aus wie so ein, wie heißt das, also so ein Zombie, weil ich geplatzte Adern im Auge hatte von diesem extrem starken Pressen. Und genau, und dann kam meine Tochter raus und dann haben sie mir die auf die Brust gelegt und sie hatte zwar die Nabelschnur um Hals, war aber nicht blau oder so und 70% der Kinder haben die Nabelschnur wohl um den Hals, also ist das nicht automatisch was Schlimmes. Und danach war auch erstmal nur noch Hektik und Stress und so und diese Hebamme hat vor allem mit mir das nie, ich habe versucht, dann mit ihr ins Gespräch zu gehen, als sie zur Nachsorge da war und sie hat einfach immer nur gesagt, tut mir leid, dass wir ins Krankenhaus mussten, kann man nichts machen. Und sie hat dann selber auch gesagt, ja, da ist eine Atmosphäre der Angst und so. Aber es war nicht schlimm, dass wir ins Krankenhaus mussten. Schlimm ist, dass sie ein völlig anderer Mensch dort gewesen ist. Also der Vater von meiner Tochter war auch völlig geschockt von dieser fremden Frau, die da stand und mir gesagt hat, was ich machen soll. Und die einfach nicht die Hebamme war, die wir vorher kennengelernt haben. Und also das war für mich eigentlich im Nachhinein auch nochmal so ein Schock, dass es niemanden interessiert hat, was ich da erlebt habe. Ich bin erst ja davon ausgegangen, es interessiert geburtsbegleitendes Personal, wie ihre Arbeit wirkt und das, wie sie mit jemandem umgehen, weil sie es natürlich so machen wollen, dass es entspannt ist oder dass es eben gut ist für die Gebärende. Aber da war überhaupt kein Interesse da. Und dass es für mich so schlimm war, habe ich in dem Moment auch gar nicht gleich gemerkt. Also was ich schon gleich gemerkt habe, 2 Tage, glaube ich, nachdem meine Tochter geboren wurde, ist ein anderer Bruder von mir aufgetaucht. Also kam eben, um zu gucken so. Und das war für mich immer, wenn jemand kam oder jemand hier in den Raum allein kam, als wenn der durch mich durchlatscht. Ich hatte das Gefühl, ich habe keine Haut mehr, überhaupt keinen Schutz mehr. Mhm. Aber da habe ich das noch nicht so reflektiert. Und dann hat der Vater von meiner Tochter immer, wenn jemand gesagt hat, und wie war die Geburt und so, hat er immer gesagt, das war echt eine Horrorgeburt. Und ich habe noch so gedacht, naja, so schlimm war es nun auch nicht. Und habe das erst nach und nach gemerkt. Und als er mich dann nach der Geburt irgendwann erotisch anfassen wollte, bin ich schreiend aus dem Bett aufgesprungen und hatte richtig krass Panik. Und erst da ist es so langsam eingesickert, wie krass es eigentlich war. Und das ist so, dann kam das erst nach und nach, dass ich auch gemerkt habe, ich bin ein ganz anderer Mensch jetzt. Früher fand ich Küssen toll, ja, und dann fand ich es einfach nur noch eklig. Und dieses Gefühl eben auch keine Grenzen zu haben, keinen Schutz, völlig ausgeliefert zu sein, das ist so ein schreckliches Gefühl. Und gerade eben dann als frischgebackene Mutter, wie man so sagt, ja, wo man besonders schutzbedürftig ist und besonders darauf angewiesen, dass um einen rum ein Schutzraum gehalten wird, weil man sich ja um das Baby kümmert. Also es war so, und die Hebamme ist dann auch irgendwann einfach nicht mehr gekommen. Es gab keinen Abschluss von dieser Wochenbettzeit oder irgendwas. Sie ist 3-4 Mal, glaube ich, nach der Geburt gekommen, vielleicht auch nur 2-3 Mal, und dann ist sie einfach weggeblieben. Und was? Ja, so. Die hat halt irgendwie, glaube ich, gemerkt, dass es irgendwie nicht in Ordnung war und hat aber, ja, eben, es war kein Interesse da, sondern sie hat irgendwie vielleicht gedacht, ich werfe ihr vor, dass wir ins Krankenhaus mussten und hat nicht gehört. Ich habe ihr immer wieder gesagt, das ist für mich nicht schlimm, dass wir ins Krankenhaus mussten. Das ist okay, das kann passieren bei der Geburt, das war mir auch vorher klar. Aber wie mit mir da umgegangen wurde, das war überhaupt nicht okay. Und dass mir, also vor allem, ich habe ihr ja auch in der Schwangerschaft irgendwann gesagt, du, pass auf, ich bin mal missbraucht worden. Ich habe jetzt gehört, es kann Probleme bei der Geburt machen. Ich möchte, dass wir drüber reden und so weiter, ne? Dass ihr das einfach bewusst ist. Und Ja, eben, sie hat mir einfach nie wirklich zugehört und mich ausreden lassen. Und ich glaube, sie hatte vielleicht im Nachhinein irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ja, irgendwas hat sie vielleicht falsch gemacht, aber hat dann gedacht, das liegt daran, dass ich eine Hausgeburt wollte und wir ins Krankenhaus mussten. Aber das war es halt nicht. Und diese, also soweit ich das bis jetzt rausgearbeitet habe, ist es quasi eben, habe ich das Gefühl, durch die Geburt ist wie so eine Dose geöffnet worden, wo seit damals bestimmte Gefühle drin verschlossen waren. Mhm. Weil die damals, hätte ich die vielleicht nicht überlebt, dieses starke Gefühl von ausgeliefert sein, ne? Und von, also alles, was dann jetzt eben so war. Und jetzt ist das so rausgekommen. Ach so, und was glaube ich auch noch eine Rolle spielt, das habe ich, das ist quasi der Mittelpart. Ich hatte, als ich 18 war, eine Abtreibung. Und als ich dann schwanger war, viele, viele Jahre später, als ich schwanger war, und auch dazwischen ist das in den Jahren manchmal vorgekommen, gab es Situationen, also keine sexuellen unbedingt, aber einfach Situationen, wo ich so gesagt habe, das ist ja wie bei einer Vergewaltigung. Und dann habe ich immer sofort gedacht, ich bin ja nie vergewaltigt worden. Und als ich schwanger war, erst irgendwann in der Schwangerschaft, hat es bei mir Klick gemacht und mir ist klar geworden, diese Abtreibung, was ja auch nur ein kurzer Moment quasi ist, war für meinen Körper aber wie eine Vergewaltigung, und zwar komplett. Der liegt da, der kann sich nicht rühren, der kann sich nicht wehren, und dann werden da, ich weiß nicht genau wie, aber irgendwelche Zangen und sonst was in den reingeschoben, und der Körper wird mit Zwang, und dann wird ihm noch was entrissen, ja? Mhm. Und das, wie krass das eigentlich ist. Und damals, mit 18 Jahren, habe ich mir da überhaupt keinen Kopf gemacht, dass mich das irgendwie beeinflussen könnte oder wie das vielleicht fürs Unterbewusstsein ist, ne? Und dann hat man ja noch diese, kriegst ja so eine Intubationsdingens und so, ne, wenn du in der Vollnarkose bist. Wie krass das eigentlich ist, was da eigentlich passiert und, oder wie stark es sein kann, muss ja nicht für jeden so schlimm sein, aber und das hat in der Schwangerschaft auch, glaube ich, diese Veränderung in meinem Körper dann, glaube ich, und ein Kind in mir zu tragen, hat auf der unbewussten Ebene dann nochmal ganz viel davon auch wieder sozusagen aufgewühlt, ne? Also, und dann im gleichen Krankenhaus diese total krasse Geburt. Also, und es ist das gleiche Krankenhaus, wo ich auch schon geboren bin. Also ich glaube, dass da auch eben...
Oh, wow. Ja.
Ich kenne aber auch viele Frauen jetzt, die dort auch ihr Kind gekriegt haben und dort auch wirklich schlechte Erfahrungen gemacht haben, schlimme Sachen erlebt haben. Und es ist, also Gewalt in der Geburtshilfe ist einfach auch tatsächlich in Deutschland an der Tagesordnung, ist ganz schlimm. Mhm. Und ja, und das ist aber eben, gerade wenn man eben Missbrauch erlebt hat, Gewalt erlebt hat im Zusammenhang mit seinem Körper, im Zusammenhang mit Sexualität. Und eine Geburt hat natürlich auch mit Sexualität zu tun. Nicht nur, weil das Kind durch Sex gezeugt ist, sondern weil Sexualität ist ja einfach auch dieser Fluss, dieser Energie. Und sexuelle Energie ist auch nötig, um sich aufzumachen, um loszulassen. Und nur damit kann man ja wirklich den Körper auch aufgehen lassen, damit das Kind geboren werden kann, ne? Mhm. Und also das ist, ja, es ist halt auch echt so ein komplexes, also ich sehe das als was ganz Komplexes so, ne? Es ist einerseits ganz einfach und gleichzeitig ist es so komplex, wenn an einer Stelle eine Störung irgendwo reingekommen ist. Dann, ne, das ist ja wie wenn, keine Ahnung, wenn du ein Viereck hast aus so kleinen Holzleisten und an einer Stelle verschiebst du das, dann verschiebt sich das Ganze. Das ist nicht nur an der einen Stelle. Und so ist es auch, ja, wenn man zum Beispiel sowas erlebt, den sexuellen Missbrauch, dann hat das aufs ganze Leben eben Auswirkungen, nicht nur an einer Stelle. Hm. Und nicht nur mit dieser einen Person, die es gemacht hat, sondern eben vielleicht mit jedem, der eine männliche Energie hat, oder mit jeder Frau, oder mit jedem Erwachsenen. Das kann sonst was für komplexe Zusammenhänge haben.
Hm. Danke dir für den Exkurs in die Geburt. Sehr, sehr spannend. Du hast gerade den Satz gesagt, ich bin ja nie vergewaltigt worden. Magst du da nochmal den Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch, den du erlebt hast, kurz erklären, da ein bisschen mehr Infos zu geben, wenn das für dich in Ordnung ist?
Ja, ich versuche das mal, was ich in Worte fassen kann.
Klar.
Also wie gesagt, ich habe ja auch Bruchstücke und ein Teil dessen, was ich jetzt erzähle, ist eben auch das, was mein Bruder mir dann in diesen Briefen geschrieben hat. Das ist also auch wie so ein Puzzle, was ich eben zusammensetze. Also ich habe damals in einem Zimmer gewohnt, wo ich durch das Zimmer meines Bruders durch musste. Und als ich aus meinem Zimmer eben in sein Zimmer kam, weil ich, also wenn ich nach meinem Gefühl gehe, dann hatte ich irgendeine Idee und wollte irgendwie irgendwo hin, nach unten wahrscheinlich und raus in den Garten oder so. Also wir haben in so einem ganz großen Haus gewohnt und durchs Haus musste man erstmal durch, Treppen runter und dann nach draußen. Und ich war ja gerne draußen so. Jedenfalls bin ich eben in sein Zimmer gekommen, weil ich raus wollte und dann hat er mich angesprochen. Und ich weiß nicht mehr, ob er sowas gesagt hat, wie ich will dir was zeigen oder einfach nur komm mal her. Und ich war quasi eigentlich ja schon gedanklich und mit meiner Aufmerksamkeit bei dem, was ich machen wollte oder wo ich hin wollte. Das war also im Grunde schon eine Ablenkung. Und ich glaube, ich habe auch sowas gesagt, eben wie nee, ich will jetzt nicht oder ich kann jetzt nicht oder ich will jetzt aber gerade das machen, wie so ein Kind sich eben so ausdrückt, ne? Und dann hat er mich überredet. Also von dieser Situation habe ich tatsächlich auch noch ein Bild, weil das war so ein langgestreckter Raum und meine Tür von meinem Zimmer in sein Zimmer war dicht an der Tür von seinem Zimmer dann zum Dachboden und sein Bett war aber ganz am anderen Ende sozusagen gegenüber dieser Tür am Fenster und ich stand vor so einer Art Wohnwand, also so Schränke hatte er da und so und hat mich dann und war unschlüssig und er hat mich überredet und unter anderem eben mit dem Versprechen, dass er dann mit mir spielt. Wenn ich jetzt zu ihm komme und mache, was er will sozusagen, dann wird er später mit mir spielen. Und ich glaube, das war für mich das ausschlaggebende Argument. Ja, wie gesagt, er war 6 Jahre älter. Er hat, glaube ich, nicht so gerne mit mir gespielt und ich wollte natürlich immer gerne, dass er mit mir spielt oder so. Und dann bin ich hingegangen. Und das ist auch so ein bisschen schemenhaft, meine Erinnerung, aber er hat irgendwie mich eingeladen, mich aufgefordert, wie auch immer, mich quasi mit auf sein Bett zu setzen. Und irgendwie war mir das alles eigentlich schon dann, ich fand es irgendwie schon doof. Ich habe eigentlich dann schon gemerkt, dass es für mich die falsche Entscheidung war, weil ich wollte eigentlich gerade was anderes. So, ich wollte eigentlich raus und was Schönes erleben. Und irgendwie, ich habe, wie gesagt, da keine konkrete Erinnerung, aber gefühlt ist es so, dass er jetzt nicht in dem Moment mich festgehalten hat oder so, aber dass es wie so ein seelisches Festgehaltenwerden oder so war. Jedenfalls war da nicht das Gefühl von, ich hopp's jetzt einfach wieder aus dem Bett und sage, ach nee, doch nicht, und renn wieder los, so. Mhm. Und er wollte halt dann, dass ich seinen Penis anfasse auf eine ganz bestimmte Art, so. Und das ist halt auch was, woran ich mich sehr gut erinnere, dass ich das nicht konnte. Also, dass er quasi mit dem, also ich hatte erstens keine Lust auf das, was ich machen sollte. Und zweitens, also es hat mich einfach nicht interessiert. Ja, in dem Moment war es noch nicht so sehr, ah, das hat was Sexuelles oder so. Das wusste ich einfach in dem Alter auch nicht. Sonst hat mich nicht interessiert und ich konnte es nicht. Also er war mit dem, was ich gemacht habe, unzufrieden. Und das ist diese Aufgabe, ne, die mir gestellt wird, die ich gar nicht in der Lage bin zu erfüllen, weil meine Hände viel zu klein sind und weil ich darin gar kein Interesse habe. Und dann aber dieser Druck, der irgendwie entsteht und dieses Gefühl, ich sollte das aber eigentlich können und ich werde jetzt irgendwie dafür angeflaumt, dass ich was nicht kann, also dass ich was nicht so mache, wie jemand das haben will, weil ich es einfach nicht kann, sozusagen. Dieses, so ein Paradox ist das irgendwie auch, finde ich. Das ist eine Situation, die ich noch so vor Augen habe, wie ich dann quasi, wie das geendet hat, wie ich da weggekommen, das weiß ich nicht mehr genau. Mein Bruder hat auch mal gesagt, dass er schon auch versucht hat, seinen Penis und meine Scheide zusammenzubringen und dass es mehrere Situationen gab, also nicht nur diese eine. Nee, ich habe ja so wie ein Bild von der Situation vor Augen. Aber es gab wohl mehrere Situationen und dann gab es eben vielleicht auch verschiedene, wo er mal das eine, mal das andere vielleicht versucht hat. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß noch, dass ich, da war ich dann schon ein bisschen älter, aber immer noch ein Kind. Ich weiß noch, dass ich mal irgendwo an so einem, wo wir geparkt haben, an so einem Park mal pullern war. Und da hat mich von unten beim Pullern was berührt an der Scheide. Und meine Assoziation war, dass es sich wie ein Penis anfühlt. Und ich war da definitiv noch zu klein, um eben eigentlich eine Berührung mit einem Penis da zu haben. Also das kam wahrscheinlich dann auch daher, dass ich daher wusste, wie sich das anfühlt, ne? Ohne dass ich mich jetzt daran erinnern kann, wie er das ausprobiert hat. Und er hat auch, daran erinnere ich mich auch nicht selbst, aber er hat mir auch gesagt, er hat dann auch nicht mit mir gespielt. Er hat sein Versprechen auch nicht eingelöst. Mhm. Und das ist aber eine wichtige Komponente, die ich dann auch in einer Beziehung mal ganz schlimm erlebt habe, dass es dieses Versprechen gibt, dass später was passieren wird, was mir gefällt, und das dann aber nicht passiert. Aber nachdem ich quasi in Vorleistung gegangen bin. Und zwar eine Vorleistung, die sich dann für mich gar nicht gut angefühlt hat. Mhm. Und ich habe tatsächlich dann auch, da muss ich so, ich weiß nicht, 8 oder vielleicht 9 gewesen sein, da habe ich mit einem Klassenkameraden dann versucht, in meinem Zimmer, da haben wir eine Höhle gebaut aus den ganzen Sofapolstern, und war nackig, aber als Kind ist man ja eh gern nackig, habe ich dann versucht, mit ihm meine Scheide und seinen Penis zusammenzubringen. Was natürlich nicht funktioniert hat. Mhm. Also, und ich hatte immer ein Gefühl, wie das aber sein muss. Und er fand das eigentlich dann auch irgendwie langweilig, glaube ich, so. Also es war, ging nicht von ihm aus, sondern da ging es quasi von mir aus. Und wir haben es dann einfach gelassen. Aber dass ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin, ist natürlich auch durch diese Missbrauchsgeschichte gekommen, ne? Und dass ich dachte, keine Ahnung, vielleicht dachte ich, das tun Jungs und Mädchen halt, oder man muss das ausprobieren oder irgendwie so. Also das weiß ich nicht mehr so genau. Das ist aber auch ein so ein Bild, was ich irgendwie noch habe, ne? Mhm. Und irgendwie auch, genau, dann war es so, dass ich weiß nicht mehr eben, wenn es mehrfach war, ich weiß nicht, wann ich dann meiner Mutter davon erzählt habe, aber ich weiß eben, dass ich meiner Mutter das erzählt habe. Ich weiß auch noch, ich sehe noch genau diese Perspektive vor mir, eben dieses von unten nach oben, klar, ich war ja viel kleiner. Und das war eben auf dem Dachboden auch, in so einer, da war so eine Art Ecke, und sie hat vielleicht gerade Wäsche aufgehängt oder irgendwas, ne? Und ich habe es ihr erzählt. Und dann hat sie eben gesagt, warte mal hier, oder warte mal, jedenfalls bin ich dort geblieben, und sie ist direkt zu meinem Bruder gegangen und hat ihn danach gefragt. Und er hat eben nichts gesagt. Ich dachte dann, er hat eben Nein gesagt. Und dann ist sie wiedergekommen und stand wieder vor mir und hat halt gesagt, ich muss da was falsch verstanden haben. Und das ist natürlich völlig kollidiert mit meiner Wahrnehmung, weil ich habe es ja erlebt, es ist ja passiert. Und sie sagt, ich muss was falsch verstanden haben, ja. Das ist jetzt ganz oft auch, wenn irgendwas komisch ist oder keine Ahnung was, dass ich nach dem Fehler bei mir suche und dann meiner Wahrnehmung. Unwillkürlich. Hm. Wenn es mir dann auffällt, dann kann ich sagen, was für ein Blödsinn, so, ne. Aber wie diese Prägungen so stark sind. Und eben dieses, dass alles so schwarz um sie rum wurde. Und ich irgendwie auch instinktiv das Gefühl hatte, meinem Vater kann ich es nicht erzählen, er würde daran sterben. Der würde das nicht aushalten. Ich war ja so sein Augapfel quasi, ne? Dass ich hatte irgendwie das Gefühl, der würde daran zugrunde gehen. So klein ich auch war, irgendwie hatte ich dieses Gefühl. Also das war so ganz klar. Und deswegen war in dem Moment auch, wo ich eben gemerkt habe, sie versteht mich nicht. Also das ist auch ein ganz starkes Muster in meinem Leben, dieses Gefühl, ich kann mich nicht begreiflich machen, ich kann mich nicht verständlich machen. Ich werde nicht gehört und nicht gesehen. Deswegen ist es, glaube ich, auch um sie herum so schwarz geworden, weil da niemand anders quasi war gefühlt, keine andere Person, die mich beschützen kann, weil sie ja die Einzige war, der ich davon erzählen konnte, so, ne? Ja. Also so in meiner kindlichen Wahrnehmung war sie, glaube ich, die Einzige mit der Macht, mich zu beschützen und es zu beenden. Und das hat sie nicht, diese Position hat sie nicht eingenommen. Und damit bin ich wie in so ein bodenloses Loch gefallen, einfach.
Ja.
Ja.
Und das sind halt auch, ich finde es so krass, also einerseits finde ich, sind Opfer so, so unterschiedlich, ja, dass ich finde, dass das Wort Opfer und das Stigma Opfer eigentlich total eindimensional ist. Und andererseits sind sie doch an vielen Stellen, gibt es eben einfach Muster, die sich immer wieder wiederholen, die viele haben, wo vieles immer wieder aufgegriffen wird. Und ich finde zum Beispiel super spannend, dass du, also allein das Thema Erinnerungslücken ist ja vollkommen normal. Also habe ich auch und weiß ich auch von vielen anderen Frauen und auch Männern, mit denen ich im Gespräch war, weil wir eben gerade, wenn uns das als Kinder passiert, unser Hirn uns ja sagt, das können wir jetzt nicht verarbeiten, das erstmal weg damit. Ja, und entweder ist die Erinnerung für immer verschütt oder sie kommt irgendwann wieder oder sie kommt in Teilen wieder oder man kann daran arbeiten, dass sie kommen oder man hat sogar, wie du jetzt auch, das Gegenstück, ja, dein Bruder, der mit dir auch darüber gesprochen hat und dir Teile gegeben hat vom Puzzle. Und das finde ich so super, super spannend und auch mit was für einer Klarheit du da dran bist und du ganz genau sagen kannst, das ist meine Erinnerung, das ist die Erinnerung von meinem Bruder, von meiner Mama bekomme ich leider nichts dazu, dass du da dir dein Bild zusammengepuzzelt hast, so wie es bisher für dich ist und vielleicht kommen ja irgendwann noch mal ein Stückchen dazu, vielleicht auch nicht. Aber das finde ich unglaublich spannend, das so, so klar bei dir zu hören, zu sehen. Und für mich zum Beispiel war es tatsächlich damals, ich habe immer wieder überlegt, ob ich anzeige oder nicht und quasi immer wieder verworfen. Und einer der Hauptgründe war, ja, ich habe ja keine klare Erinnerung. Wenn ich mich nicht klar daran erinnern kann, dann kann ich es ja auch nicht anzeigen, weil dann glaubt mir ja keiner. Ich muss ja, wenn, dann muss ich ja die ganze Geschichte erzählen können. Ja, so auch wieder so diese, ich sag mal, Denkfehler als Opfer. So, ich bin schuld und wenn, dann müsste ich es ganz erklären oder gar nicht. Und das Bild von, wo es schwarz um deine Mama herum wird, das finde ich auch super krass und prägnant. Da gibt es einen schönen Begriff für in der Psychologie, Derealisation. Ja, dass das, was du wahrnimmst, also das, was du siehst oder im Außen, sich auf einmal verändert. Ja, ich meine, es wird ja nicht wirklich schwarz, aber für dich wird es gerade schwarz, weil sie einfach so der Mittelpunkt für dich ist und alles drumherum gerade gar keine Bedeutung hat und es wird halt nicht weiß und hell und schön, sondern schwarz und dunkel und du fällst halt in dieses Loch und deine Psyche sagt dir, okay, vergessen was, funktioniert halt nicht, aber wir als Organismus, als Lebewesen müssen weiterleben und wenn du jetzt aber dieses Trauma ausleben würdest, geht halt nicht, weil sonst würdest du sterben, ne? so der Organismus und deswegen tut das halt erstmal ganz, ganz lange, ganz, ganz weit weg. Und das finde ich, ich wiederhole mich, aber bemerkenswert, mit was für einer Reflektiertheit, wie reflektiert du ja einfach von deinem Erleben sprechen kannst, wie, ja, ich habe echt das Gefühl, das ist total lebendig für mich, ich bin total bei dir und das bin ich sehr, sehr dankbar für, dass du da die Worte finden kannst. Dich traust, sie zu finden.
Ja, danke. Ja, es ist, also ich merke auch, wie es gerade für mich irgendwie dadurch nochmal lebendiger wird oder wieder dreidimensionaler irgendwie auch. Dieser Teil des Hauses, so, ne, also ich wohne ja nicht mehr und das Haus ist inzwischen umgebaut und so weiter, aber so wie ich es eben noch vor mir sehe, dieses, so als wenn man die Türen gehen hört und so. Ja.
Danke dir. Ich bin gerade am Überlegen. Magst du noch was? Wir sind jetzt sehr, sehr viel in den dunklen Tiefen rumgeschwommen und auch in der Therapie zur Geburt. Magst du ein bisschen was zur Gegenwart oder vielleicht sogar zur Zukunft erzählen? Wie geht's dir heute? Und was sind so deine Pläne? Also ich habe noch in meinen Notizen vom Telefonat stehen, Buch. Magst du einfach ein bisschen Blick in die Gegenwart und Zukunft mit uns richten?
Ja, also ich merke, dass zurzeit dieses Thema tatsächlich eben auch immer wieder nochmal so auftaucht und ich habe also den Wunsch und das Ziel auch, wirklich die Reste jetzt auch noch aufzuräumen, sage ich mal so, dass ich wirklich sagen kann, ich bin jetzt frei davon. Also ich habe das natürlich erlebt und es hat mich geprägt, aber dass diese Automatismen wechseln, ja, wenn ein bestimmter Geruch da ist oder ein bestimmter Klang oder was auch immer oder eben eine Aufgabe, die ich nicht gleich lösen kann, dass ich nicht mehr in diese Angst falle, sondern dass ich sage, hey, dann diese Aufgabe will ich lösen, also finde ich jetzt den Weg dazu. Mhm. Und dass dass das aus mir heraus anders ist. Also nicht mit Widerstand und Kampf, sondern dass ich einfach wirklich, ich sag jetzt mal, geheilt bin davon, ja, oder befreit bin. Das ist ein ganz wichtiges Ziel für mich oder ein ganz starker Wunsch in mir auch. Weil ich glaube, erst dann weiß ich wirklich, wer ich bin und was ich wirklich, wirklich will. Und das ist gerade mein stärkster Antrieb und mein größter Wunsch, wirklich mein Leben zu leben, und zwar so, wie es für mich richtig und stimmig ist. Und auch dieses automatisch mit an alle anderen Denken wegzulassen. Also nicht meine Tochter, das ist klar, für die habe ich die Verantwortung. Und das ist natürlich und richtig, dass ich sie mit in meinen Gedanken habe und ihre Bedürfnisse mit berücksichtige. Aber dass ich quasi aufhöre, unbewusst mich um die Bedürfnisse anderer Leute zu kümmern, ob die das nun gut finden, wenn ich gerne reisen möchte oder nicht oder sowas, ne? Mhm. Und genau, ich habe, also ich bin schon viel, viel freier geworden in den letzten Jahren. Innerlich eben ist das ja vor allem Prozess, ne? So eben mir weniger im Kopf zu machen, was andere denken, und mehr mich selbst wieder zu spüren und mir selbst wieder mehr zu vertrauen. Und das ist ein Prozess, den ich auch einfach weitergehen will, weil es sich auch so toll anfühlt, wenn man sich selber spürt und sich selbst vertraut. Das ist halt ein total wertvolles Gefühl. Und es ist so, wenn man quasi von ganz aus der anderen Richtung kommt, von da, wo man gar kein Gefühl hat, und dann hat man erst nur ein Gefühl für die anderen, dahin zu kommen, zu merken, ah, ich krieg eine Ahnung von mir, jetzt sehe ich schon Umrisse, jetzt sehe ich schon einen Schatten, jetzt sehe ich schon ein kleines bisschen Farbe an einer Stelle, das ist halt total schön. Und ich finde, das ist auch das Mindeste quasi, was man dann verdient hat und was einem einfach dann zufällt irgendwie so nach und nach durch die Arbeit, die man geleistet hat, wo man vielleicht auch lange erstmal nicht so richtig sieht, was bringt es mir jetzt oder wohin führt es oder so, ne? Mhm. Genau, und ich habe auch, also eine große Leidenschaft, die ich schon immer hatte und schon immer irgendwie, ich wollte schon als Kind zum Zirkus, ich liebe Reisen total. Ich habe mich als Kind auch immer als nomadisch lebend gesehen. Und im Moment habe ich eine Immobilie und wohne fest an einem Ort. Aber das Thema Reisen ist immer präsent. Und da ich eine alleinerziehende Mutter bin und sehr gern auch Lektüre lese über das Reisen, habe ich gemerkt, so für Frauen, die alleine mit Kind reisen, da ist gar nicht so richtig was zu finden. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben, das ist noch nicht ganz fertig, wo ein Großteil aus Interviews besteht, aber schriftlich eben mit Frauen, die das machen oder gemacht haben, alleine mit Kind oder Kindern zu reisen. Da bin ich gerade bei der Fertigstellung und freue mich total drauf, wenn es endlich mal fertig ist. Da zeigen sich eben auch leider gerade meine Blockaden noch, ne? Dass die Angst davor, irgendwas fertigzustellen, das Gefühl, ich bin dafür nicht gut genug, ich kann das nicht und es muss so und so sein und was weiß ich, aber ich gehe da trotzdem weiter und ich bin dran und ich habe jetzt auch angefangen, mir Hilfe zu holen für die technischen Sachen, die ich einfach nicht kann, ne, an der Internetseite oder so. Mhm. Das ist mein Projekt gerade und auch eben, also im Moment lebe ich noch von ALG2, ich bin krankgeschrieben, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung und so weiter und ich möchte eben wirklich dieses Gefühl auch haben, dass ich gut für mich selber sorgen kann und zwar mit etwas, was mir Freude macht. Eben, ne, das ist auch dieses Muster, nicht das. Also ich habe das dann auch viel erlebt, auch in der Arbeit, dass ich ausgenutzt wurde. Und dahin zu kommen, dass ich in mir wirklich fühle, ich kann etwas tun, was mir Freude macht und dafür bekomme ich Geld und davon kann ich leben. Und das ist okay. Das ist nicht schlimm und das ist nicht schmutzig und das ist nicht verwerflich oder so. Ja, so wie so früher sexuelle Lust bei Frauen so als was Schlechtes, ja, also wenn die Frau Lust am Sex hatte, dann war sie gleich eine Hure oder sowas. Und ich merke, wie ganz viel sowas noch auch in mir irgendwie wirkt oder verknüpft ist durch diese ganzen, ich sag mal, sexuellen Verwirrungen da oder sowas, was da alles falsch verknüpft wurde. Und da eben ganz in mir dieses Gefühl zu haben, ja, und mit Freude kann ich für mich und mein Kind sorgen und auch mehr, als man unbedingt braucht und einfach so zu leben, wie ich Lust habe und Geld dafür auszugeben, wofür ich Geld ausgeben möchte. Und da bin ich eben schon lange ja dabei, mein Online-Business aufzubauen und jetzt nochmal wieder konkreter eben auch mit meiner energetischen Arbeit und mit dem Buch. Und mein großer Wunsch und mein Traum ist es, und also meine zweite Leidenschaft ist eben Schreiben. Ich liebe Schreiben. Reden geht auch gut, aber Und irgendwie mit diesem, also ich sehe mich eigentlich immer als reisende Heilerin. Also ich habe immer noch Scheu zu sagen, ich bin eine Heilerin, aber wenn ich wirklich reinspüre, dann ist es genau das. So, ich bin eine Heilerin und ich liebe diese Arbeit auch. Die ist einfach absolut wundervoll. Ich arbeite komplett intuitiv. Und wenn ich eins zu eins mit den Menschen zusammen bin, dann sehr gerne mit Berührung. Aber es geht auch über die Ferne, eben einfach durch die Aufmerksamkeit und das zu verbinden, also dieses Reisen. Und einfach dort, wo ich bin, kommen die Menschen zu mir. Das ist immer wieder das Bild einfach, das ich habe. Ich sehe mich wie so eine Schamanin am Feuer, zu der die Menschen kommen. Und verbunden aber mit dieser Freiheit. Das heißt nicht, dass ich für immer hier zu Hause in meinem Feuer sitzen muss und immer ein Feuer anhaben, sondern es eher um diese Energie geht einfach, ne? Dieses Präsentsein, dieses Ich-Sein, dieses Dasein. Und dadurch berühre ich Menschen und dadurch kommen die in ihre Kraft. Also das ist meine ganz große Vision und mein ganz großer Traum ist, dass durch die Berührung mit mir, entweder durch meine Arbeit oder tatsächlich durch die körperliche Berührung oder auch einfach nur durch ein Gespräch mit mir, die Menschen direkt und unmittelbar in ihrem geheilten Urvertrauen sind. Weil, also ich kann das fühlen, wie sich das anfühlt, wenn jemand in seinem geheilten Urvertrauen ist. Und dann ist einfach dieser Mensch ganz bei sich. Und dann weiß der, was für ihn richtig ist und was nicht. Und dann kann der liebevoll seine Grenzen kommunizieren. Und er kann vor allem in Frieden leben, mit sich und mit anderen. Und dann bringt er einfach so eine unglaubliche, riesige Schönheit in die Welt. Und das ist eben mein großer Wunsch. Und das, was ich immer wieder jetzt auch spüre, wie die Menschen alle in Frieden und in Liebe zusammen auf der Erde leben. Also, in Liebe und in Frieden, auch mit den Tieren und den Pflanzen, nicht nur mit den Menschen, ne? Und dieses, weißt du, da kann jeder aufblühen, da kann jeder an seinem Platz sein, weil es dann keine Konkurrenz mehr gibt. Da gibt's nicht mehr dieses, da gibt's keine Zensur, da gibt's keine Schulpflicht, da gibt's aber auch einfach keinen Konkurrenzdruck mehr bei der Arbeit oder was. Und es gibt diese Wertschätzung für jeden. Es gibt dieses, ja, du bist anders als ich und das ist gut, sondern du bist genauso wunderschön wie ich. Und das, wenn das jeder empfindet, ich meine, stell dir einfach diese Welt vor, das ist sowas von schön. Manche sagen immer, das ist utopisch oder das Paradies, aber ich kann das fühlen und deswegen bin ich auch überzeugt, es ist möglich. Und ich glaube, es ist auch die einzige Art, wie die Erde weiterleben kann und wie die Menschen weiterleben können. Und es ist, glaube ich, auch das, was wir alle in uns unbewusst anstreben und wonach wir uns alle sehnen, weil es eigentlich unsere Natur ist. Konkurrenz und Kampf und so, das ist nicht unsere Natur, überhaupt nicht. Kein Baby wird geboren mit dem Wunsch oder dem Streben nach Konkurrenz und Kampf, überhaupt nicht. Es ist alles nur Beziehung, Miteinander. Ich darf so sein, wie ich bin und trotzdem bin ich verbunden. Das ist der Gerald Hüther, der hat gesagt, das so schön in einem Vortrag, im Mutterbauch erleben wir, dass wir vollkommen verbunden sind und versorgt, absolut versorgt. Und gleichzeitig können wir uns entwickeln und autonom sein, ja. Und das Baby fängt an, sich zu bewegen und es wächst und es macht neue Bewegungen. Und dabei ist es völlig verbunden. Und es kommt mit dieser Erwartung auf die Welt, dass das möglich ist. Und dann erlebt es hier jede Menge andere Scheiße gerade noch. Aber ich glaube auch, dass es eben möglich ist. Und das ist einfach, also ich meine, es ist doch eigentlich das geilste Leben, was man sich vorstellen kann. Es ist das, wofür es sich lohnt, wirklich zu gehen, weil ich meine, wenn alle Leute wirklich irgendwie friedlich sind und entspannt und glücklich, was für ein geiles Leben. Also, im Grunde müssen wir es uns nur erlauben, im Grunde müssen wir uns nur erlauben, daran zu glauben, dass man einfach ein geiles Leben haben darf. Und das merke ich ja jeden Tag, diese Herausforderung, dass es in mir Teile gibt, die denken, man muss irgendwelche Probleme haben, irgendwelche Schmerzen, irgendwelche Dramen oder irgendwas, weil man sonst kein vollwertiger Mensch ist. Und das ist so ein, ne? Ein Gesellschaftsproblem. Ja.
Ja.
Genau.
Wow. Super schön. Danke dir.
Ja, ich danke dir.
Hast du noch irgendwelche Abschlussworte, die du unseren Hörern, Hörerinnen mitgeben magst?
Also ich glaube, das, was ich am wichtigsten finde und was ich den schwierigsten, aber auch den wichtigsten Lernprozess finde, ist wirklich dieses Lernen, dir selbst zu vertrauen. Weil du der einzige Mensch bist, der dich selber wirklich fühlen kann Und weil du, glaube ich, der Erste bist, der anfangen muss, dir wieder zu vertrauen. Wir suchen so viel im Außen und gleichzeitig aber auch erlaube dir, Menschen echt auszusortieren, wenn sie dir nicht glauben oder vertrauen. Und wenn es nur vorübergehend ist, aber nimm dich selber an. Zu dir selber scheiße zu sein, weil du scheiße erlebt hast oder mit dir scheiße gemacht wurde, und fang wirklich an, dich selbst direkt neben dich zu stellen und immer für dich da zu sein. Das ist das Wichtigste und das Beste, was du tun kannst, um wieder bei dir anzukommen und dich selber in diesem Leben zu finden. Und dann kommt alles andere auch, der Mut fürs Leben und was du willst. Und das ist echt das. Und das ist auch das größte Geschenk, was du allen anderen Menschen und der Erde machen kannst. Dass du zu dir selber Ja sagst und sagst, ich stehe jetzt neben mir. Und wenn ich einfach erstmal nur hier stehe, mir beim Weinen zugucke, aber bleib bei dir und sei einfach da für dich.
Danke.
Ja, danke.
Gut, dann vielen herzlichen Dank, Katharina, zum x-ten Mal, dass du hier warst. Du bist ein sehr, sehr inspirierender Mensch. Du, ja, also du hast bei mir sehr, sehr viel ausgelöst. Ich finde es faszinierend und sehr, sehr inspirierend, wie reflektiert du all diese Knotenpunkte findest und Verbindungen, und dass du dir, ja, dass du den Mut und die Kraft hast und hattest, hier, ja, fast 2 Stunden mit mir und ja, uns quasi, dann allen, die es später hören werden oder gerade jetzt hören, das zu teilen und damit auch ein Stück Heilung in die Welt zu bringen. Das ist ja einfach schön. Danke dir, Katharina.
Danke, Mai, und danke auch, dass du das machst. Das ist so viel wert und ich freue mich schon drauf. Sag mir Bescheid, wenn es dann irgendwann veröffentlicht wird.
Das mag ich.
Ja, ich wünsche einfach ganz vielen Frauen auch, dass sie wirklich, also auch, dass die Frauen untereinander sich eben wieder, also das ist das Schlimmste, glaube ich, eben ja auch daran, dass es Trennung in die Frauengemeinschaft bringt, ne, und dieses wieder anderen Frauen auch zu trauen, dass das so wichtig ist und so schön, diese Schönheit, also guck immer nach der Schönheit, ja, das ist echt, danke so.
So, das war's mit dem Interview mit Katharina. Wenn du Interesse hast, sie zu unterstützen oder mal reinzuschnuppern in ihr Reisemama-Buch, dann schau auf jeden Fall im Link in den Shownotes vorbei. Da freut sie sich sicherlich über Unterstützung und auch über Feedback, dass du ihr entweder direkt zukommen lassen kannst oder eben über meine üblichen Kanäle per E-Mail, WhatsApp, Instagram, was auch immer für dich stimmig ist. Und nun würde ich mich riesig freuen, dich vielleicht auch mal live, in Anführungsstrichen, online live, in meinem Flashback-Seminar begrüßen zu dürfen. Am 19.9. Am 19.9. Ach Gott, verspreche heute. Am 19.9. wird das Webinar abends stattfinden, um 19 Uhr. Lustige Zahlen, oder? Und wir werden gemeinsam über das Thema Flashbacks reden. Einerseits werde ich am Anfang einen Vortrag halten, dass es einfach, ja, ein bisschen Input gibt, und danach gibt's eine offene Diskussionsrunde, wo jeder und jeder einfach erzählen kann, wie er sie mag. Und das Wichtigste ist, es ist ein geschützter Raum, es ist eine kleine Gruppe und du kannst auch vollkommen anonym teilnehmen. Du kannst deinen Namen ändern, und du kannst auch ohne Video erscheinen. Du kannst sogar deine Fragen in den Chat rein posten, beziehungsweise auch an meine Assistenz schicken. Aber da bekommst du alle Infos, wenn du einfach auf den Link in den Shownotes gehst, meingwin.de/links, und dann klickst du einfach auf das Flashback-Seminar-Webinar. Ist ja online im Web. Also, ich freue mich ganz riesig, bald von dir zu hören. Vielleicht sehen wir uns im Webinar. Und ansonsten, ja, hören wir uns einfach zum nächsten Podcast in 1,5 Wochen. Bis dahin, deine Mai. Ciao.